So, also jetzt ist es wirklich genau 2 Uhr.
Ja.
Und wie war deine Frage?
Die Frage war, wo ist denn das Mikrofon? Das ist die erste Frage.
Ja. Nee, da, ne? Andersrum.
Andersrum.
Ah ja.
Die Frage war, was wirst du im Open Space machen? Oder was wirst du im Open Space machen?
Ich glaube, der Anspruch an mich wäre dann, wenn ich das Konzept Open Space ernst nehme, dann mich selbst auch in eine offenere Situation zu führen, als ich sie sonst bin. Oder was heißt zu führen? Mich der auszusetzen. Was heißt also nicht mit einem vorbereiteten Skript irgendwo reingehen oder in der relativ bequemen Situation eines Fragenstellers oder Moderators irgendwie mit einem Künstler zu gehen. Ich glaube, die Herausforderung, die ich mir dann schon stellen würde, wäre zu, vielleicht auch zu einem Thema wie, was heißt Offenheit oder so, geistige, denkerische, musikalische Offenheit, dann mir ein paar Ausgangspunkte zu überlegen und dann das Wagnis einzugehen, ein Theorie-Solo hinzulegen, weil mein Instrument sind eben nicht die Töne oder die Klänge, sondern ist halt eher die Sprache und die Begriffe. Und wenn ich dort reüssieren wollte oder einfach nur experimentell herausfinden wollte, was Open Space ist, dann würde ich, glaube ich, mich da eine Stunde hinhocken und das versuchen, so auszuagieren.
Hm. Welche Theorie, du sagst Theorie, Positionen oder was wäre das zum Beispiel? Was würdest du in deinen Koffer packen für den Open Space jetzt, wenn du... Ganz spontan.
Ja, ein Thema, was mich im Moment eben beschäftigt, also rein beruflich, das ist das Thema Zukunft. Und dann bezogen auf das, was auch hier bei den Darmstädter Ferienkursen passiert, internationalen Ferienkursen für neue Musik und so weiter, wäre natürlich auch das Neue. Also wie verhält sich das Zukünftige und das Neue zueinander? Und da landen natürlich irgendwie sehr schnell Boris Greuß und Johann Gottfried Herder nebeneinander. Und das wäre so mal ein Ausgangsmaterial. Aber die These, die würde ich jetzt schon mal verraten, die wäre, die Zukunft ist wahrscheinlich.
Verstehe. Also verstehe, Fragezeichen. Sag ein bisschen mehr dazu.
Warum ist das so hell?
SMS.
Lydia.
Lydia, komm her.
Ja, wo ist Lydia?
Nein, die steht da. Die geht jetzt schlafen.
Nee, wir unterbrechen kurz die Aufnahme und Lydia wird kurz hierher geholt. Läuft es noch hier?
Läuft noch und es ist auch genau aufgenommen, was ihr jetzt gesagt habt, während ich draußen war.
Wir haben genau gar nichts gesagt.
Das war gescheit.
Ja, genau. Nämlich in der Vermutung, dass es möglicherweise noch aufnimmt.
Wie war die Frage? Was ich meine mit der Zukunft? Ist wahrscheinlich, ja.
Ob du ein bisschen mehr dazu sagen kannst.
Also, die Zukunft kann man ja immer nur von einem gewissen Punkt aus bestimmen. Und dieser Punkt ist immer die Gegenwart. Und in dem Moment, in dem man die Zukunft verortet, ist das, was Gegenwart ist, immer schon Vergangenheit. Das heißt, wenn wir über Zukunft sprechen, sprechen wir eigentlich immer über unsere Erfahrungen mit Vergangenheiten. Und das Einzige, was wir über Vergangenheiten sicher sagen können, ist, dass sie zu Zukünften geführt haben. Und insofern glaube ich, dass das Sicherste, was wir über die Zukunft sagen können, ist, dass Zukunft wahrscheinlich ist.
Mhm.
Dass sie sicher ist, ist nicht der Fall. Es kann im nächsten Moment aus sein. Aber unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass aus einer Gegenwart, die jetzt schon vergangen ist, irgendwie ein Bezug zu etwas ist, wo wir uns projektiv, das finde ich irgendwie an dem Wort Projekt so einen spannenden Aspekt, dass wir uns da wirklich ja werfen in einen Zeitpunkt, den wir nicht vorhersehen können. Den Anfang des Satzes habe ich jetzt verloren, aber dass es letztlich darum geht, uns immer aus letztlich unserer Vergangenheitserfahrung in unwahrscheinliche Situationen zu werfen.
Ist das jetzt klar? Das würde heißen, ja. Das würde heißen, dass die Vergangenheit der Darmstädter Ferienkurse, die sozusagen so gut dokumentiert ist, in die Zukunft geworfen werden würde. Aber im Hinblick auf die neue Musik und das Neue, was du sozusagen auch angesprochen hast, also hieße das was?
Nochmal das Thema Geschichtsschreibung, was du vorhin angesprochen hast. Auch ich war total happy, als ich in einem Antiquariat günstig diese vier Bände Borio, Danusa irgendwie über die Geschichte von Kranichstein und so weiter gefunden habe. Und ich halte das auch wirklich für einen der cleversten Schachzüge von Thomas oder von Thomas und dir. Ich weiß nicht, wie weit ihr da schon im Vorhinein irgendwie konzeptionell zusammengearbeitet habt, dass ihr einerseits sehr intensiv diese Historiografie verfolgt habt und damit auch auf eine Art einen Schlussstrich gezogen habt unter das, was jetzt bis hierhin stattgefunden hat. Dass ihr zugleich aber auf etwas zurückgreift, was ja überhaupt diese Geschichte erst möglich gemacht hat. Wenn wir uns die alten Fotos anschauen, dann waren es letztlich wirklich offene Flächen, wo sich eben sehr markante, prägnante Persönlichkeiten eben den Raum auch genommen haben, um dort ihre Sicht der Dinge darzulegen und damit letztlich einen Geist oder wie man, wenn wir schon englischsprachig sind, beim Open Space einen Spirit kreiert haben, der letztlich Darmstadt ausgemacht hat und der diesen Begriff auch bis heute getragen hat, sodass irgendwie heute noch irgendwie in Brooklyn irgendwelche lustigen amerikanischen Komponisten Darmstadt Concert Series veranstalten, in denen sie zwar ihre New Yorker Minimal Music vorführen, aber wo sie Darmstadt als ein Label für etwas Neues und zeitgenössisch Relevantes vorstellen. Und ich denke halt auch, wir leben in postavantgardistischen Zeiten. Also das Modell der Avantgarde mit all dieser kriegerischen Offensivrichtung, die in diesem Begriff einfach angelegt ist, die liegt ein bisschen hinter uns. Und wenn ich so mit Komponisten aus unserer Generation spreche, dann erlebe ich, dass sie sehr wohl den Anspruch haben, etwas Neues zu machen, dass sie das aber sehr wohl in einer sehr bewussten Auseinandersetzung mit Vergangenheit zu tun haben und wo diese Vergangenheiten einfach auch sehr wohl klingend anwesend sein können. Und ich denke, das ist etwas, woraus etwas Neues entspringen kann. Aus dieser Offenheit und aus dieser Sichtung des 20. Jahrhunderts, die wir vielleicht jetzt vornehmen können. Das war jetzt ein Punkt. Jetzt musst du das irgendwie auffangen oder?
Muss ich es auffangen oder abschalten?
Oder abschalten, ja. Oder dafür sorgen, dass ich mich noch weiter um Kopf und Kragen drehe.
Ja, Kopf und Kragen, ja. Ja. Das ist eben genau der Druck der Dokumentation, ne?
Genau.
Das sollte man völlig ignorieren. Also,
da kann man natürlich auch. Das ist sowieso das Spannendste. Ich meine, ich finde ja sowas, das ist ja eigentlich nur eine Prothese, ne? Also, wir hätten uns ja auch einfach so unterhalten können. Aber dadurch, dass es dieses Ding gab, hat diese Unterhaltung irgendwie eine andere Gerichtetheit genommen. Das ist ja nichts anderes als irgendwie eine Plattform oder eine Bühne, die du dann eben schaffst, ne? Wahrscheinlich haben wir jetzt hier...
Ja. Ja, genau. Dieses kleine Gerät von meinem Mund macht den Unterschied. Ich habe dazu gar nichts zu sagen. Also, oder ganz viel, aber keine Ahnung. Also, das ist die Sache mit der Dokumentation. Mir scheint, dass die meisten signifikanten Momente in der Geschichte nicht dokumentiert sind. Und das kann kein Zufall sein.
Es ist nicht dokumentiert, aber überliefert.
Ja, genau, das ist der Unterschied. Dokumentation und Überlieferung.
Wie ist der Unterschied genau?
Der Unterschied ist, dass die Dokumentation außerhalb der Geheimdienste vielleicht niemals unbemerkt passiert und daher die Situation enorm beeinflusst. Und niemand kann sich dem entziehen, selbst sozusagen die versiertesten Medienfiguren, die sozusagen Mikrofone, Kameras gar nicht mehr wahrnehmen. Selbst die können sich dem nicht entziehen. Mhm. Und das Hauptproblem der Dokumentation ist, dass sie niemals also flächendeckend sein kann und drum eben die häufig nicht da ist, wenn Dinge passieren.
Ich hätte die Grenze, glaube ich, anders gezogen. Ich hätte versucht, sie zwischen objektiv und subjektiv zu ziehen.
Also, ja, wirklich?
Ja.
Was heißt denn subjektiv, objektiv? Also ich wüsste nicht, was objektiv heißen könnte eigentlich.
Ich glaube, dass Objektivität mit dem Begriff Dokumentation irgendwie so zwangsläufig verbunden ist, weil Dokumentation tut immer so, als ob sie das abbildet, was da wirklich war. Und sie blendet natürlich immer den Standpunkt des Beobachters eher aus. Während Überlieferung eben ganz bewusst damit spielt, dass hier eben ein Zeuge, der auch als solcher markiert ist, eben das Ganze weiterträgt.
Ja. Ich meine, ja, Dokumentation hält Subjektivitäten in größerer, höherer Auflösung fest, ja. Oder in größerem Detail.
Hey, das ist jetzt aber wieder der Trick mit der Grammatik der Vielheiten. Man muss einfach ein Plural draus machen und dann ist es schon wieder echter.
Nee, damit meine ich nur, das klingt vielleicht ist raffinierter, als es gemeint war. Was ich damit meinte, ist nur, also Objektivität ist für mich ein völliger Nonsensbegriff. Und das Einzige, was ich der Dokumentation sozusagen abgewinnen könnte, ist, dass sie im Hinblick auf Objektivität, dass sie einfach subjektive Positionen detailgetreu festhält. Aber sie sozusagen keine Objektivität schafft, sondern dass sie nur eben dokumentiert, dass sie Dinge festhält, die aber subjektiv sind. Subjektive Äußerungen, Perspektiven.
Und da sind wir eigentlich wieder beim Ausgangspunkt des Kuratierens. Der Erfinder des Kuratorenwesens, Harald Seemann, hat mal so schön gesagt, es kann nur etwas objektiv werden, was subjektiv war. Und so hat er Ausstellungen zusammengestellt. Würdest du das für dich auch in Anspruch nehmen?
Nee, in keiner Weise. aus mehreren Gründen. Grund eins ist, Harald Seemann und ähnliche Figuren repräsentieren ein Verständnis von Kulturproduktion, die, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht mehr existiert. Also, und ein weiterer Punkt ist, dass ich mit dem, dass der Begriff Objektivität immer so sehr suspekt wird, wenn man mehr darüber über ihn nachdenkt.
Man braucht eine Ontologie dafür.
Ja. Ich meine, die Problematik jetzt dieses Gesprächs besteht darin, dass wir, also ganz kurz gesagt,
zu betrunken sind?
Nee, nicht ganz so kurz, sondern die Sache ist die, ich würde mir wünschen, dass diese Gespräche im Open Space stattfinden. Das heißt nicht, dass sie nicht hier stattfinden sollen, aber ich glaube, was wir hier machen, ist eben genau so ein bisschen, also wir lehnen uns aus dem Fenster. Wir würden es viel mehr machen, wenn dieses Gerät nicht da war, aber es muss da sein, aus hintergründigen Gründen. Ja.
Du würdest dich mehr aus dem Fenster lehnen, wenn das nicht da wäre?
Es wäre manches einfacher wahrscheinlich, aber genau diesen Widerstand muss man überwinden, glaube ich. Also das muss ich selber machen. Ja? Also ich muss sozusagen diesen Widerstand, das ist mein Problem. Aber die Idee,
du sprichst genauso eloquent wie immer.
Nein, aber um zurückzukommen zum Open Space, die Frage, die Idee wäre eigentlich, dass man genau solche Gespräche, betrunken oder nicht, immer führen sollte. Was wir nämlich hier, glaube ich, machen, ist sozusagen etwas, was in diesem öffentlich organisierten Raum niemals stattfindet, nämlich sozusagen große Fragen zu diskutieren, die man sich ja kaum anzuschneiden traut, weil man ganz klar in der Perspektive von Expertentum nicht die Qualifikation hat, darüber zu sprechen. Also wir schneiden da lauter Fachgebiete an, von denen wir keine Ahnung haben oder zu wenig Ahnung. Wir sind wahnsinnig subjektiv. All das ist sozusagen eigentlich verwerflich aus einer bestimmten Perspektive. Und diese Perspektive würde ich gerne, also in diesem Projekt jetzt mal einfach auflösen und genau solche Gespräche, so riskant sie sind, so sehr man sich da aussetzt, aus dem Fenster lehnt, sind, glaube ich, interessante Gespräche, weil sie nämlich einen auf die Ebene bringen, die man letztlich nur zur Verfügung hat, nämlich eine relativ bescheidene Sphäre von subjektiver Anschauung, die sich aus den eigenen Überlegungen, Erfahrungen und Anstrengungen irgendwie zusammensetzt. Und daher sind natürlich solche Fragen wie Seemann, die großen Worte, die großen Konzepte, all das ist da in Frage gestellt letztlich. Ich kann mit dieser Subjekt-Objekt-Gegenüberstellung ganz wenig anfangen. Ich glaube, dass Kuratoren überschätzt werden in ihrer Position, ich glaube, das ist auch auf der Kuratoren-Ebene sozusagen diesen Kopiervorgang des Genie-Begriffs oder des romantischen Künstlerbegriffs gibt. Ich glaube, wir haben es im Wesentlichen mit einem Feld ganz subjektiver Positionen zu tun, die sich irgendwie eben organisieren. Es ist interessant, sich zu überlegen, wie organisiert sich dieses Feld des Diskurses der selbst. Denn ganz offensichtlich wird es organisiert, gibt es da diesen Selbstfaktor, etwas, sozusagen Systeme, die sich selbst generieren, am Laufen halten. Ja.
Soll ich jetzt einen Punkt machen?
Ja, wir können jederzeit einen Punkt machen, weil es keinen Unterschied macht. Das ist gut. Das ist eben genau die Entspannung, die wir wollen eigentlich. Es gibt keine Punkte. Also man kann jederzeit einen Punkt machen, weil es wird ein weiterer Punkt folgen. Irgendwann Es geht ja nicht um Entspannung und Konzentration, ja?
Glaube ich.
Darum geht es auch bei, vielleicht bei Open Space ein bisschen, sich zu entspannen und sein Bestes zu geben im Moment. Mhm. Einfach hart zu arbeiten.
Das ist nämlich das Interessante, wenn es um Arbeit geht, dann geht es nicht mehr um Ästhetik.
Ja, Ästhetik. Das, ja, dieses Wort habe ich schon seit fast, ich kann es kaum mehr aussprechen. Also ich finde Ästhetik. Ja, Ästhetik ist wahnsinnig, historisch wahnsinnig interessantes Phänomen, ja.
Okay, vielleicht setzen wir uns dann das als Thema für die Open Hour im Open Space.
Jederzeit, wann immer du möchtest.
Danke.
Mesdames.
Monsieur. Also im Plural.